Wachsein ist für Sie mehr als nur ein Hobby. Wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch und damit begrüße ich die erste Schiedsrichterin hier bei uns im Podcast. Hallo, Tiana Haag.
Hallo zusammen.
Servus.
Hallo. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Du bist da sehr viel unterwegs, wie wir gesehen haben.
Ja, es war auch schwierig, einen Termin zu finden bei uns, aber
ich muss wieder über deinen Manager gehen. Das war echt ein wochenlanger Kampf, da einen Termin zu vereinbaren. Wir fangen jetzt trotzdem einfach mal an und wir starten mal jetzt nicht mit einem typischen Eishockey-Thema. Wenn man dich bei Google eingibt, da kommt zwar ein DEB-Eintrag, aber auch eine Seite namens Tofted. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dort arbeitest du als Heilerziehungspflegerin. Für mich als ausgebildete Kindertagespflegeperson ein sehr interessantes Thema. Ein bisschen off-topic, aber trotzdem. Erzähl uns doch mal, was du da machst.
Also ich unterstütze da Menschen, die psychisch oder suchterkrankt sind, in ihrem alltäglichen Leben. Bei ihnen zu Hause helfe denen wieder zurück auf die Spur nach Möglichkeit, dass die halt, ja, ein freieres und sorgenfreieres Leben vielleicht führen können, auch nach Möglichkeit ohne Erkrankung, ohne Sucht. Ich unterstütze, berate, bin so ein bisschen Mädchen für alles.
Okay, unterstützen, beraten hat auch was mit Schiedsrichter sein zu tun, so ein bisschen, ne?
Ja, tatsächlich.
Also beraten, Anführungsstrichen.
Ja.
Okay. Ja, ich fürchte, wir werden um diesen rudimentären Kufensport heute nicht rumkommen. Ne? Du bist ja Schiedsrichterin und pfeifst in der Oberliga Nord. Erzähl uns doch mal, wie man drauf kommt, Eishockeyspielern zu sagen, was Phase ist.
Ja, wie kommt man drauf? Tatsächlich war es ein Zufall bei mir. Ich hatte Knieprobleme, ich konnte nicht mehr so ganz beim Leistungssport mitmachen, also das in der Frauenbundesliga. Und dann kam halt eine damalige Kollegin zu mir und sagte, du, pass auf, ich habe letztes Jahr angefangen mit der Schiedsrichterei, wolltest das nicht auch mal ausprobieren? Und ich sagte, ja klar, kann ich machen. Und dann ist das irgendwie hängen geblieben.
Wie war das so, die Ausbildung? Also es werden ja nicht weniger Regeln im Eishockey. Es wird ja meines Erachtens noch kleinteiliger, ich sag nur Hybrid abseits. Wie war das so, diese Ausbildung zur Schiedsrichterin?
Ja, holprig. Also die Ausbildung selber war gut, tatsächlich.
Okay.
Ja. Aber dadurch, dass sich halt das Regelwerk, also gerade jetzt in der Saison, total verändert hat, gefühlt. Es hat immer wieder Steine, die dir in den Weg gelegt werden, von Dingen, die du schon total verinnerlicht hast. Du schießt, weiß nicht, die und die Strafe wie aus der Pistole raus und, oh nein, das Regelbuch hat sich geändert.
Ja, okay. Ja. Na gut, der Mensch ist am Ende des Tages auch ein Gewohnheitstier, richtig?
Ja, total. Also wir kamen halt auch nicht drum herum. Ich glaube, ich habe mich noch nie so extremst viel mit dem Regelbuch beschäftigt wie in dieser Saison.
Ja.
Weil da halt so viele, ja auch unauffällige Änderungen teilweise bei sind, die, man muss halt Situationen durchleben, damit man das halt auch richtig verinnerlicht. Und es gibt auch bis heute noch Situationen, die hatte ich noch nicht. Und mal gucken, wann sie kommen. Ich hoffe, zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Aber dafür stehen wir auch nicht alleine auf dem Eis. Und das ist halt da ein echter Vorteil, dass man dann als Team arbeiten kann.
Okay.
Wie lange dauert es, bis sich so eine Regel bei dir verfestigt? Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man halt lange Zeit an einer Regel festgehalten hat und die sich dann auch nur ein bisschen ändert. Das hat ja wirklich viel auch mit der Spielsituation zu tun, beziehungsweise was dann dabei herauskommt. Wie lange dauert es, dieser Prozess?
Also bis der richtig, richtig verinnerlicht ist, ja, also ich glaube, man muss die Situation 2-3 Mal gehabt haben.
Ja.
Ansonsten hat man halt, man reagiert, weil in der Regel sind es ja Strafen und das sind ja nach wie vor Strafen geblieben. Und dann überlegt man, okay, das war jetzt, weiß nicht, 5+ Spieldauer zum Beispiel anstelle von einer 2+10. Genau, also das verzögert sich halt dann ein wenig.
Ja, klar.
Man denkt plötzlich mehr nach.
Okay, ist, glaube ich, das Beispiel mit Theorie und Praxis, ne?
Ja.
Also man hat es auf dem Papier stehen, ja klar, natürlich, da denke ich dran, aber auf dem Eis ist dann was ganz anderes.
Sobald die Situation dann da ist,
Ja, genau.
Ja, du pfeifst ja auch in der DFEL, also in der Frauenbundesliga, ohne das jetzt groß zu bewerten. Was liegt dir mehr zu pfeifen, Oberliga der Männer oder Frauenliga? Oder kann man das gar nicht sagen?
Generell kann man das gar nicht sagen, weil ich finde, also so beide Ligen haben so ihren eigenen Charme, sag ich jetzt mal. Also jede Liga hat so ihre eigenen Steckenpferde, auf die man mehr achtet. Natürlich ist bei den Herren mehr mit den ganz harten Checks und Diskussionen mit den Trainern, also diese Forderungen halt. Das hast du bei den Frauen weniger. Du hast es auch, ja. Also gerade diese Diskussionen dann, ne? Also wenn es um bestimmte Regelauslegungen zum Beispiel geht oder Perspektiven, die man halt hat. Ja, aber das, also eigentlich kann man es nicht so sagen. Ich mache beides total gerne. Und freue mich halt immer wieder, wenn ich dann bekannte Gesichter sehe. Und das ist so ein Geben und so ein Nehmen. Man freut sich dann gegenseitig.
Im deutschen Eishockey ist ja eh eine Welt für sich. Man sieht sich ja eh immer 3-4 Mal in einer Saison, richtig?
Ja, das stimmt.
Egal ob Spieler oder mit anderen Schiedsrichtern, ne?
Ja.
Sehr schön. Gerade schon mal erwähnt, du warst ja auch schon mal auf der anderen Seite. Du hast in Grefrath Eishockey gespielt und in Bochum Inline-Hockey. Wir sind ja auch große Inline-Hockey-Fans hier bei Bulli. Hat dich das auch so ein bisschen dazu gebracht, die Schiedsrichterkarriere einzuschlagen? Jetzt nicht mal von deiner Verletzung abgesehen, würdest du immer noch Eishockey spielen? Oder hättest du auch ohne deine Verletzung diese Schiedsrichterkarriere eingeschlagen?
Also ich glaube, ich hätte es auch ohne mal ausprobiert. Ob ich dabei geblieben wäre, wäre nochmal die andere Sache. Da wir halt in NRW diese Regelung haben, du musst entweder spielen oder pfeifen, also du musst dich entscheiden, kannst nicht beides machen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das Skaterhockey habe ich angefangen, nachdem ich mit dem Eishockey aufgehört habe, damit ich so ein bisschen bei dem Sport bleibe. Ich glaube,
schwer zu sagen.
Das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, das habe ich dann nach Gefühl gemacht. Wahrscheinlich jetzt mittlerweile, ne, das ist ja, man geht ja älter.
Ach Quatsch. Okay.
Ich glaube, mittlerweile wäre ich dann Schiedsrichter auch tatsächlich komplett geworden, aber ich glaube, ich hätte noch echt lange gespielt.
Ja, darf man nicht vergessen, als Schiedsrichterin bist du auch schon ganz schön rumgekommen in der Welt. Wäre jetzt müßig zu fragen, ob das als Spielerin auch so gekommen wäre. Also du warst ja bei WMs und so und nicht als Spielerin, aber als Schiedsrichterin.
Ne? Ja, genau.
War, glaube ich, nicht die schlechteste Entscheidung. Ja, genau. Ja, also wir haben ja auch junge Zuhörerinnen hier bei uns im Podcast und die vielleicht jetzt sagen, boah, diese Tiana, die kommt ja echt cool rüber, so mit Schiedsrichter sein. Wie können jetzt unsere HörerInnen Schiedsrichter werden? Also was muss man mitbringen oder wie ist der Werdegang einer Schiedsrichterin?
Also mitbringen muss man auf jeden Fall Lust dazu. Und Motivation, definitiv. Und vom Werdegang, man fängt halt im ESRW, also im NRW-Verband, fängt man an mit dem Schiedsrichter. Da kriegt man die Grundausbildung, sammelt Erfahrung, geht irgendwann zum Deutschen Eishockeybund, wenn man halt auch den Spaß weiter daran hat und auch die Leistung bringt. Und dann geht's halt weiter, wenn du da Erfahrung gesammelt hast und immer wieder deine Leistung abrufen konntest. Und unter Beweis gestellt hast, dann kriegst du irgendwann die Nominierung zum IHF und hast dann halt nochmal die Möglichkeiten, ja, entweder da halt dich nochmal zu beweisen und weiterzukommen oder halt nicht.
Okay. Ja, das finde ich sehr interessant. Und ist das so auch mit so einer Prüfung abgesegnet? Oder wie muss man sich ja vorstellen? Kriegst du dann Theorie und Praxis, so wie im Führerschein? Oder ist ein bisschen weit hergeholt, ich weiß, aber.
Das ist aber tatsächlich so ähnlich. Okay. Also die Theorie ist ja quasi das Regelwerk, so oder so. Ne? Also gerade in der Grundausbildung, ne, wie wende ich was an, was sind überhaupt die Regeln, wie sieht das Regelbuch aus? und die Praxis wäre ja quasi das Eistraining, die Eistests. Wir müssen läuferische Tests auch ablegen, und aber auch abseits des Eises. Also Fitness-Tests. Und die staffeln sich dann halt. Also dann je nachdem.
Wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs aus? Du beim Schiedsrichter sein. Also bekommst du mal so ein paar junge Menschen an die Hand, ja, was heißt ein paar junge Menschen, beim Spiel wären es ja höchstens drei, quasi so als Mentoren oder den einen oder anderen und sagst mal, heute spielst du mal oder pfeifst du mal mit in der Oberliga? Oder wie läuft so die Verzahnung mit der Jugend, in Anführungsstrichen,
wenn es überhaupt gibt? Das wird generell immer so gehandhabt, dass gerade die Neulinge, wie man sie dann nennt, die neu als Schiedsrichter dabei sind, immer mit einem erfahrenen Schiedsrichter auf dem Eis sind und im Dreimann-System halt mit zwei erfahrenen Schiedsrichtern.
Ja.
Ja, damit da halt zum einen untereinander gecoacht werden kann. Zum anderen kommt dann aber auch in der Regel ein Beobachter und das heißt jetzt mittlerweile nicht mehr Beobachter, sondern Schiedsrichter-Coach. Okay. Der coacht uns dann. Also der sagt uns dann, was man verbessern kann. Gerade bei den Neulingen achtet er da drauf. Wie kannst du dich besser positionieren, damit du nicht umgefahren wirst? Das ist ja auch sehr schnell passiert, tatsächlich.
Ja, ja, natürlich. Auch. Ja, klar, sicher. Ja. Das ist aber gerade so beim Bulli vorm Tor oder so, wenn ich da vors Tor stelle, kann schon mal wehtun. Ne?
Also, ja, das tatsächlich.
Muss also, da drin sein. Ne? Also, das sieht immer so einfach aus, aber.
Ne? Genau, es sieht von außen viel einfacher aus, als wenn du plötzlich da mittendrin stehst und gucken musst, weil du hast da 10 Jungs, die laufen, plus 2 Torhüter.
Ja,
du musst die Lücken finden, dass du nicht in der Schussbahn stehst, nicht umgefahren wirst. Und die Bande auch nicht erwischt, ne?
Das natürlich auch, das stimmt.
Genau.
Ja. Ah, okay. Wie läuft denn so ein Beobachtungsprozess ab? Oder ein, wenn man es jetzt mal so sagt, ein Coaching-Prozess? Also wenn dann ein Schiedsrichter, Schiedsrichterin bewertet wird, gibt es da dann eine Skala von 1 bis 10? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Bekommt man dann quasi die Bestätigung durch Nominierungen oder?
Ja, also hier in Deutschland bekommst du das gar nicht mehr so mit tatsächlich. Also es gab eine Skala, also immer so eine Einschätzung, ne, was man besser machen kann, so ein Ranking quasi. Und dann wurdest du halt in die verschiedenen Nummern eingeteilt. Also 1 ist schlecht und 5 ist gut oder andersrum. Und hast dann Tipps bekommen, wie du es verbessern kannst. Jetzt ist es mittlerweile so, dass du halt während des Spiels dann der Coach verschiedene Situationen aufschreibt, sich das Spiel meistens auch nochmal angucken kann. Also mittlerweile sind ja alle so vernetzt, dass die online gehen, die Spiele. Schreibt die Zeiten raus, dass du das nochmal schauen kannst. Wie stand ich da? Frag dich zur Situation. Wie hast du das gesehen? Weil manchmal sieht man es halt von unten auf dem Eis anders, als wenn man oben auf der Tribüne sitzt.
Das kennt man vom Fernseher.
Ja, genau. Ja, und dann wird halt gesagt, was man verbessern könnte. Also was aus der Sicht war, was aus unserer Sicht war. Man hat eventuell Strafen verpasst, einen Abseits verpasst, ein Icing verpasst. Es kann alles sein. Also man muss ja innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen.
Genau, da sagst du schon das Richtige, innerhalb von Sekunden. Das ist ja ein Skill, den eine Schiedsrichterin beim Eishockey braucht oder generell auch. Ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, sich selbst einzuschätzen. Was ist deiner Meinung nach ein Skill, den du in diese Schiedsrichterinnen-Tätigkeit mitgebracht hast, der dir geholfen hat von Anfang an? Weil es gibt ja vielleicht Schlittschuhlaufen, die Übersicht. Keine Ahnung.
Also ich hatte tatsächlich darüber nachgedacht, was ein Skill sein könnte und kam auf ganz viele komische Begriffe und dachte mir, nee. im Endeffekt ist es, also für mich ist ganz wichtig das Authentische. Wenn ich es nicht gesehen habe, habe ich es nicht gesehen. Kann passieren. Ja. Wenn ich es wirklich gesehen habe und das aus meiner Sicht so und so war, dann kommuniziere ich das auch so. Weil es ist halt immer nur aus meiner Sicht. Ich kann nicht sagen, wie es von der Bande aus aussieht zum Beispiel.
Ja.
Also ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Punkte. Aber auch eine gewisse Stressresistenz, weil das halt um Sekunden geht. Und bei so einem Eishockeyspiel halt unheimlich viel innerhalb von Sekunden auch passieren kann.
Ja.
Alleine die Situation, wenn ein Puck vor dem Tor ist, vor dem Torhüter, Spieler, die sich umhauen, der Torhüter, der verletzt werden könnte oder behindert werden könnte, der Puck, der muss beobachtet werden, ob der ins Tor geht. Das ist ja eine Situation, wo 5, 6 Situationen bei rumkommen, die man bewerten muss. Und Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Skill noch dabei. Da halt die Ruhe zu bewahren und ja, irgendwie den Fokus auf alles gleichzeitig zu haben.
Ja, klar.
Ja, ja, ja.
Und ja, dann halt auch wieder die Teamfähigkeit. Ja. Du musst halt mit deinen Kollegen zusammenarbeiten können, weil die können vielleicht von oben dann auch nochmal die Situation gerade vorm Tor nochmal anders bewerten.
Ja, weil wir Fans, wir reden ja immer leicht am Fernseher, wenn man dann irgendwie das Video-Review sieht, so, oh Gott, warum geht denn der Schiedsrichter da raus? Und deswegen ist es auch mal interessant, so deine Sicht der Dinge da quasi zu sehen, dass das quasi, das ist so ein Sekundenprozess, der da abläuft, dass man wirklich schnell Entscheidungen treffen muss.
Ja, definitiv.
Hast du denn eigentlich auch sportübergreifende Kontakte zu, jetzt muss ich es richtig channeln, SchiedsrichterInnen, KollegInnen?
Der war sehr gut.
Ja, wir legen da großen Wert drauf.
Ja, sportübergreifende Kontakte habe ich gar nicht mehr so. Ich hatte tatsächlich durch das Skaterhockey, ich habe eine Zeit lang mit Fußball Kontakt gehabt, also ein paar Jahre auch gespielt. Da war mein Trainer auch Schiedsrichter, da hatten wir ganz viel Austausch untereinander, weil es halt auch schon ähnlich verläuft, nur dass er halt dann auf dem Feld erstmal ganz alleine steht und halt die Schiedsrichterassistenten sehr weit weg stehen meistens von ihm und die halt noch nicht so ausgestattet waren zu dem Zeitpunkt hier mit Mikrofon und allem, wie er heute aussieht.
Ein weiteres Thema Stressresistenz und Sondergleichen haben wir bei der nächsten Frage. Die Funktion der Schiedsrichterin bzw. Schiedsrichter, haben wir es wieder, ist in diesen Tagen im Fußball im Fokus. Ja, gab es die um Felix Zweier, der nach einem Fußballspiel Dortmund-Bayern, wo auch immer die spielen, keine Ahnung, nun aufgrund weniger wirklich hässlicher Reaktion eine Pause eingelegt hat. Wie blickst du aus SchiedsrichterInnen-Sicht auf eine solche Situation? Oder ja, wie kann man das besser sagen? Also man macht ja auch Fehlentscheidungen oder man ist da voll überzeugt davon, aber die Gegenseite ist da so eminent dahinter. Ich glaube, im Fußball ist es nochmal um ein Vielfaches extremer als wie beim Eishockey. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich war nicht Schiedsrichter, werde es vermutlich auch niemals mehr werden. Aber wie ist das, fühlst du da mit so einem Schiedsrichter? So ein Fußballschiedsrichter oder?
Also ich kann es ein Stück weit nachempfinden. Es ist ja, also Fußball ist ja sowieso in Deutschland viel populärer als Eishockey. Das heißt, da kommen mehr Meldungen als vom Eishockey.
Gar nicht.
Also es gab tatsächlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder, zum Glück nicht bei mir, aber immer wieder Situationen, wo Schiedsrichter von Fans angegangen wurden, abgefangen wurden, ja, Kabinengang irgendwie bedroht wurden, etc. Autos zerkratzt und all sowas. Also das hatten wir auch.
Ja.
Ich selber denke halt immer, also da kommt halt wieder die soziale Arbeit bei mir. Weil wir sind halt auch nur Menschen im Endeffekt und wir können Fehlentscheidungen treffen, wir können aber auch wahrscheinlich eventuell die richtigen Entscheidungen treffen, wo der andere aber eine andere Meinung ist. Und ganz oft wird halt vergessen, dass wir halt auch einfach nur Individuen sind, die ja ein ganz normales Leben führen, wie du und ich.
Ja, ja, okay.
Und dann halt auch mit Gefühlen unterwegs sind. Und das macht einiges mit den Menschen.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Ja, und gerade halt auch nochmal aus persönlicher Erfahrung als Frau auf dem Eis. Das ist, also ich selber habe, glaube ich, mittlerweile eher so Scheuklappen drauf. Also ich kriege das gar nicht so mit, was von der Tribüne auch runterkommt an Rufen, weiß ich nicht, geh an den Herd oder keine Ahnung, was man da so rufen könnte.
Oh je.
Aber ich kenne aus Erzählungen von meinen Begleitungen, dass das wohl manchmal echt unschön ist, da oben zu sitzen, wenn man weiß, da handelt es sich gerade um die Person, die man kennt. Da würden halt echt böse Dinge wohl manchmal gerufen. Die ich aber ganz gut ablegen kann. Also ich krieg das gar nicht wirklich mit, ehrlich gesagt.
Okay, okay. Also ich habe so das Gefühl, seit ein paar Jahren ist die Hemmschwelle extrem gesunken, was sowas angeht. Also ich meine, früher wurde auch um Schiri gehauen, aber nach dem Spiel war auch gut. Man ist nach Hause gegangen, ein Bier getrunken, sonst war es alles in Ordnung.
Genau.
Aber es geht ja noch weiter. Jetzt hast du ja dieses Social-Media-Ding, heißt das, glaube ich. ich kenne das nicht, aber ich habe davon gehört. Da geht es ja auch manchmal mitunter echt rund. Das ist ja echt der Hammer. Du bist ja Social Media so ein bisschen, also man findet dich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten echt Probleme, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ja, alles gut. Aber ist das auch so ein bisschen Schutz für dich? Also man ist ja immer schnell dabei mit dem Handy, man schreibt eine Nachricht im Affekt oder so. Ist das auch so ein Grund, warum du dich davon so ein bisschen fernhältst?
Ja, es schwankt so ein bisschen mit auch, ja. Tatsächlich ja. Auch aufgrund beruflicher Sicht. Und eigentlich hätte ich persönlich, glaube ich, ich brauche das nicht unbedingt, dieses Social Media. Also ich vergesse immer mal wieder irgendwas zu posten. Und
okay.
Also meistens, wenn ich auf Reisen unterwegs bin und gerade für diese ganzen internationalen Kontakte, die ich geknüpft habe, um die halt aufrechtzuerhalten. Das ist so der Hauptgrund, warum ich das überhaupt so nutze.
Dann kommen wir mal aber zu etwas ganz, ganz Schönem. Also wir wollten dich eigentlich schon viel früher einladen zu unserem Podcast. Ist ja zeitlich leider nicht so richtig hingehauen. Dann Anfang Januar flattert uns die Meldung rein, dass du für die Olympischen Spiele eingeladen wurdest. Neben André Schrader wurde noch Lisa Linek mitnominiert. Hand aufs Herz, was waren deine ersten Gedanken, als die Nachricht bei dir ankam? Also, weiß nicht.
Also, ich glaube, ich habe mich erst sehr gefreut, natürlich. Und dann kam der Gedanke, das Land. Also die Situation und das Land, wo man hinfährt. Macht es alles auch aktuell ein bisschen komplizierter, sich darauf zu freuen. Ich befinde mich im Moment halt in häuslicher Isolation auch. Muss mich nach Möglichkeit, also Social Distancing, komplett zurückziehen. Ich glaube, so die richtige Vorfreude wird kommen, wenn man auf dem Eis steht und dann weiß, yo, jetzt bin ich da.
Ja,
es ist aktuell halt sehr stressbelastet.
Ja, okay. Es ist ja schon so ein Traumziel, ne? Also jetzt mal ganz davon ab, dass du jetzt in Isolation musst und Reisestrapazen und Zeitumstellung und ich weiß nicht, wie oft du dich jetzt testen lassen musst, bis du wirklich da mal da angekommen bist, aber ist doch schon cool, oder?
Ja.
Also wir reden ja von Olympia, also jetzt mal ganz davon ab, wo es da hingeht, in welches Land, aber puh.
Das ist halt der größte Traum, den man halt erreichen kann, ne? Also jeder Sportler träumt davon, irgendwann so weit zu kommen. Und das macht einen halt auch erstmal sprachlos und man fühlt sich so ein bisschen wie in so einer Blase, in der man unterwegs ist. So, ist das jetzt real oder nicht? Ja, also es ist schon fantastisch eigentlich.
Ja, okay. Ja gut, das andere ist halt so eine ethnische Frage, ne, wo man da hinfährt, aber das wäre was für ein Ethikrat. Frau Büchs, bitte übernehmen Sie. Aber ich denke mal, die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Hast du das irgendwie auf dem Schirm gehabt? Hast du irgendwie vorher schon, wurde was durchgesteckt? Hör mal, Diana, da kann was auf dich zukommen oder war das jetzt total überraschend?
Also total überraschend war es nicht. Ich war im November auf einem Trainingscamp vom IHF, wo es da auch schon drum ging, also das, um die Longlist für Olympia.
Okay.
Dort wurde dann halt mittels verschiedenen Sporttestungen, aber auch den Qualifikationsturnieren, die wir hatten, unter anderem auch in Füssen, wurde dann halt ausgesiebt, wer kann mitfliegen und wer nicht. Ich glaube, wir waren knapp um die 30 Mädels. Und dann wurde halt ausgesiebt, wer kann mit und wer nicht. Und dann war ich dann plötzlich dabei. Also das war schon.
Okay, ja. Und dann kam Anfang Januar irgendwie eine E-Mail oder wie beim DB ein Fax oder so? Oder?
Nee, da wurden wir tatsächlich persönlich angerufen vom IHF. Und uns wurde das dann halt mitgeteilt. Also wir freuen uns, dass du dabei bist. Keine Ahnung, wir wollen dich dabei haben. So. Und zwar, halt echt schön. Also in dem Moment stand ich gerade mit meinem Hund draußen auf dem Feld.
Ach nein,
wie cool. Ja doch, und ich dachte mir, Schweizer Nummer, gehst du mal dran.
Okay.
Ja, und ich hätte, glaube ich, in dem Moment, das bei mir war so nach Schreien vor Freude, aber auch so ein bisschen Weinen irgendwie, also auch vor Freude dann, ne? Das war toll. Also ich bin danach erstmal mit meinem Hund spielen gegangen. Ja. Ich bin an, aber ich habe mich mit meinem Mund gefreut.
Ja, cool. Ja, also ich glaube, ich wäre so verpeilt gewesen, ich würde gar nicht rangehen. Bei fremden Nummern bin ich immer vorsichtig. Ich glaube,
ja, ich eigentlich hätte auch. Mich
niemals erreicht.
Deswegen war das Gute, dass wir, also wir wussten, dass die uns irgendwann anrufen werden. Also die haben ja, ganz klar okay. gesagt, ob man dabei ist oder nicht, so oder so, man wird angerufen und es wird einem auch persönlich erklärt, warum man vielleicht nicht dabei ist. Das fand ich halt mehr als fair, weil das sind alle, die da waren, sind Top-Mädels. Und gehören halt mit zu den Besten der Welt und jeder hätte es verdient gehabt, tatsächlich dorthin zu fahren, hinzufliegen.
Wie geht's denn nun weiter? Also wie ist denn der weitere Ablauf? Wann wirst du nach Peking fliegen? Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt in Selbstisolation. Was weißt du darüber? Wie geht's jetzt weiter?
Ja, also wir haben zweimal die Woche Meetings, Online-Meetings, wo wir uns halt besprechen, ob irgendwelche Änderungen plötzlich kommen. Covid-bedingt kann das halt sich jederzeit irgendwie irgendwas ändern. Wir hatten jetzt letzten Montag und jetzt Montag sollten wir zur Testung, um halt zu schauen, also wenn wir jetzt positiv gewesen wären, wäre halt jetzt auch schon schlecht. Dann müssen wir, ich überlege gerade, ich glaube Donnerstag und Freitag muss ich zum PCR-Test und halt Montag nochmal zum Schnelltest und Montag geht dann der Flieger.
Okay.
Also ja, okay. Wenn wir dann da ankommen, ist, glaube ich, dann auch, soweit ich es verstanden habe, direkt ein PCR und vor Ort dann jeden Tag. Also ohne Test kommen wir nicht raus.
Ja.
Beziehungsweise in die Halle überhaupt.
Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, dein Hund hat sich mitgefreut, aber dein Umfeld hat es ja sicherlich auch mitbekommen. Wie waren denn da die Reaktionen?
Ja, die waren natürlich grandios. Im Endeffekt, also die haben sich halt unheimlich für mich mitgefreut. Einige wussten tatsächlich, das nicht einzuordnen. Also die sportfremden Leute, sage ich jetzt mal, also die sagten ja schön, dass du da hinfliegst, aber was genau, ne?
Ich dachte, ja, das ist der große Traum. Olympia.
Also ich habe halt nicht nur Leute aus dem Sport um mich rum.
Ja,
klar.
Genau. Und da musste ich es halt erstmal erklären und danach haben die sich dann auch gefreut. Genau, also wir haben es alle sehr positiv aufgefasst tatsächlich.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen Einblick in deinen Schiedsrichterinnen-Alltag bekommen. Was machst du denn eigentlich so nach dem Spiel oder vor dem Spiel, so um runterzukommen? Wie holst du dir den Ausgleich zum Sport?
Unmittelbar nach dem Spiel ist tatsächlich, schnappe ich mir meistens meinen Hund und gehe nochmal eine Runde.
Ja.
Also wirklich dieses tief durchatmen, runterkommen. Es ist auch total egal, um wie viel Uhr ich nach Hause komme. Ich brauche dann diese Runde nochmal, um wirklich runterzufahren. Aber auch im Auto dann halt schon die Musik dementsprechend angepasst, dass man so ein bisschen wieder runterkommt, weil gerade im Spiel, da sind ja ganz, ganz viele Dinge in deinem Kopf unterwegs und auch Emotionen irgendwo, ne?
Klar.
Ja. Ja, und sonst bin ich halt total viel in der Natur unterwegs, reise unheimlich gern, das ist so mein Ausgleich. Auch mal nur übers Wochenende zum Beispiel, also wenn ich gerade spielfrei habe oder so. Ich habe einen kleinen Bus, mit dem bin ich unterwegs und schaue mir halt das Ländle an.
Ja, cool.
Schön.
Ja, das hört sich doch ganz rund an. Ja, zum Abschluss möchte ich fragen, kannst du uns irgendeine besonders schöne, lustige Anekdote aus deinem Schiedsrichterinnenleben preisgeben? Irgendwas, wo du sagst, oh mein Gott, da will ich mich in 50 Jahren noch dran erinnern.
Tatsächlich nicht. Ich habe echt überlegt.
Also irgendwo, dass du vielleicht mal deine Pfeife vergessen hast oder so. Oder.
Ah, doch, ich hatte tatsächlich mal eine Situation, da wollte ich pfeifen und hatte keine Pfeife an der Hand.
Okay.
Oh. Das war schon ein bisschen doof. Das war ein Fehler tatsächlich. Ich war froh, dass der Kollege von oben gesehen hat, dass ich das Torzeichen gegeben habe und die Hand irgendwie zum Mund. Und der hat dann gesehen, da kommt nichts.
doch.
So eine Situation hätte ich schon tatsächlich.
Okay. Ja. Ja, aber das ist schon mal so ein Ding, das wirst du nicht so schnell vergessen. Und ich wette, seitdem checkst du 3-4 Mal, ob eine Pfeife dabei ist, richtig?
Ja, zwei sogar mittlerweile. Ja,
genau.
Ich habe immer eine in der Hosentasche und eine noch in der Hand.
Ja. So, genau. Ja, cool, super. Viele HörerInnen wissen es ja, zum Abschluss kommt ein kleines Entweder-Oder und wir würden uns freuen, Tiana, wenn du noch einen Augenblick Zeit für uns hättest dafür.
Ja.
Dann fange ich einfach mal an. WM oder Olympia?
Olympia.
Aufregung vor dem Spiel oder Entspannung nach dem Spiel?
Aufregung vor dem Spiel.
Radio oder Podcast?
Radio.
Klassik oder Rock?
Rock.
Ja, das nächste hat sich gerade erledigt,
Ja.
aber ich frage trotzdem: Hund oder Katze?
Hund.
Das kann mich überraschen.
Strand oder Berge?
Ach, Strand.
Piercing oder Tattoo?
Tattoo?
Und das Letzte, es hat sich auch schon beantwortet: On Tour oder Couch Potato?
On Tour, natürlich.
Ich meine jetzt gerade aktuell
Ja.
Couchpotato, ne?
Ja,
Ja, das stimmt.
klar, aber generell.
Ja, cool, super. Tiana, es hat uns super viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge heute gelernt, nicht nur über dich, auch über das Schiedsrichtersein. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg und ganz viel Gesundheit natürlich,
Ja.
dass du da nach Olympia kommst und auch gesund wieder zurückkommst. Und wir würden uns echt freuen, wenn du deine Eindrücke vielleicht mal in einem weiteren Podcast hier mal uns mitteilen könntest. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen.
Ja, danke euch. Ich versuche mein Bestes zu geben vor Ort und gesund wiederzukommen. Und dann können wir auch gerne nochmal einen Podcast machen. Das kriegen wir hin.
Super.
Ja, cool. Super. Klasse. Tiana, vielen Dank. Und noch,
Danke dir.
ja, wie sagt man in der Isolation? Ich weiß, ich habe keine Ahnung.
Gut abhängen.
Gut abhängen, jeden Tag Pizza bestellen oder Netflix oder ich weiß nicht, was du sonst so machst den Tag über.
Ja, also
Ja, viel nicht. Ne?
genau.
Okay, Diana,
Danke.
hab vielen Dank.
Ja, danke.